Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Julia Ortner. Wir haben uns hier schon vor der Medienenquete mit unterschiedlichen Playern über die Zukunft der Medien unterhalten. Ich möchte heute mit Stefan Kappacher über Journalismus im Allgemeinen, im ORF, und über Medienjournalismus im Speziellen sprechen, auch über den Umgang mit sozialen Medien, der für uns Journalisten ein großes Thema ist. Stefan Kappacher ist Redakteur beim ORF Radio, betreibt einen Blog zur aktuellen Politik und macht gemeinsam mit Nadia Hahn das Ö1 Medienmagazin Doublecheck jeden ersten Freitag im Monat. Kürzlich wurde seine Arbeit mit dem Robert-Hochner-Preis ausgezeichnet. Er hat bei der Preisverleihung auch eine vielbeachtete Rede gehalten. Vielen Dank, dass du heute zu Gast bist, Stefan.
Freut mich. Danke für die Einladung.
Zu Beginn des Gesprächs, du kennst dich ja aus, ist die beliebte Transparenzpassage. Woher kennen wir den Gast? Woher kennen wir uns? Warum sind wir per Du? Wir haben uns ja schon vor vielen Jahren kennengelernt. Das war kurz, ehe bei mir sozusagen die journalistische Laufbahn wirklich begonnen hat. Das war im Sommer 1997, da absolvierte ich ein Sommerpraktikum bei der Tiroler Tageszeitung in Wien. Da warst du der Chef und ich habe da bei dir einiges lernen dürfen, wenn ich mich erinnere an damals. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, zum Beispiel, als wir in brütender Sommerhitze bei Richard Lugner auf seiner Dachterrasse in der Lugner
legendäres Interview, genau, den Baulöwen auf dem Dach des Einkaufszentrums am 15.
Genau, da sind wir gesessen und ich habe mir damals gedacht, okay, das ist auch politischer Journalismus, nicht ganz leicht. Und ich meine, es war nicht nur wegen der Hitze. Es war ja dann so, dass der Lugner, Richard Lugner danach, 2018 war er im Bundespräsidentschaftswahlkampf und hatte dann eben, sie mir danach geschaut, ich habe es verdrängt gehabt, fast 10% der Stimmen erreicht. Was ja eigentlich auch über Österreich und österreichische Politik aussieht.
Das war 1998.
Genau, das war dann 98 drauf, ja. Gut, erinnerst dich also auch noch.
Natürlich.
Zu Beginn würden mich jetzt ein paar Punkte zu deiner persönlichen Mediennutzung interessieren, abseits deiner professionellen Beschäftigung. Welche Zeitungs- oder Magazinabos hast du privat und in welcher Form konsumierst du sie?
Privat, also Abos habe ich die Presse als Tageszeitung und den Falter. Das sind Zeitungen, die bei uns eigentlich alle lesen in der Familie sozusagen, aber für mich auch so die Grundsäulen. Ich lese natürlich, weil ich ja vom Beruf her irgendwie die Zeitungen alle zur Verfügung habe, sämtliche Zeitungen, österreichische und die wichtigsten ausländischen, die mir wichtig sind, quer durch, ist auch klar. Aber zu Hause eben Falter und Presse.
Bist du abseits von den Nachrichtenformaten und politischen Diskussionssendungen, die du ja sicher natürlich aus professionellem Interesse schaust, bist du noch Nutzer linearen Fernsehens oder schaust du schon lieber Netflix?
Also ich bin der letzte Nutzer linearen Fernsehens.
Aber wir treffen den letzten Nutzer linearen Fernsehens,
in unserer
Stefan
Familie. Richtig, ja. Okay. Ich zahle auch brav die GIS-Gebühr, das musste ich dann übernehmen, hat mir meine Frau quasi überantwortet. Sie ist ein großer Netflix-Fan, die Kinder auch alle. Also wir haben immer wieder Diskussionen. Ich plädiere natürlich für das lineare Fernsehen, weil ich könnte jetzt sehr viele Argumente dafür aufzählen. Ich schaue, natürlich schaue ich Informationssendungen, ist eh klar. Und die ganzen Formate, die man halt auch so gesehen haben muss, um mitreden zu können.
Aber du schaust dann auch Netflix-Serien mit deiner Frau?
Ich hab so Phasen, ja, wo ich dann auch reinkippe, wo ich auch Serien mir anschaue und dann gibt es wieder wirklich Netflix-freie Zeiten, wo ich das einfach ausblende, wo es einfach auch aus Zeitgründen jetzt
sich nicht ausgeht,
nicht
immer,
geht. Ne? Ja, genau. Klar. Aber ich schätze das schon, ich liebe das natürlich auch. Ja. Ja. Binge-Watching, ich meine, das ist schon total okay.
Das stimmt. Okay, aber immerhin, du sagst lineares Fernsehen, es muss es weitergeben.
Und ich schaue
da auch aus Überzeugung. Du kennst dich natürlich jetzt auch über deine Beschäftigung mit dem Medienmagazin, mit Medienjournalismus, interessierst du dich ja auch für das Thema Podcasts. Wie erklärst du manchen ORF-Kollegen und Kolleginnen von dir, dass Podcasts ein anderes Genre als klassisches Radio sind?
Es ist nicht leicht, das zu erklären, das muss ich jetzt gleich einmal festhalten, weil sich das wahrscheinlich gerade bei Radioleuten auch interessant, habe ich so den Eindruck, nicht wirklich durchgesetzt hat, dass das was Eigenes ist, dass das auch eine Art von Radio ist, vielleicht das Radio der Zukunft, das man ja so sehen könnte, weil du ja dann sehr zeitungebunden und ortsungebunden dir das anhören kannst, sowie natürlich auch lineares Radio, eh klar, aber es ist doch was anderes. Also das ist einmal grundsätzlich schon relativ schwer zu vermitteln, dass das vielleicht so ein Bruder ist irgendwie und eine Schwester, dieses Podcast-Ding. Was dann natürlich irgendwie das beste Argument für Podcast ist, ist, dass es einfach so unmittelbar irgendwie zum Hörer kommt oder zur Hörerin kommt und dass es einfach eine Möglichkeit ist, sehr, sehr eng in Kontakt zu treten. Ja, also das, was du mit Radio natürlich aufgrund der Breitenwirkung nie so haben wirst. Aber es ist, wie erwähnt, nicht ganz einfach, da durchzudringen. Also es gibt bei uns ein paar Podcast-Fans, die zum Teil schon Jahre sich Podcasts reinziehen und das auch verfolgen und sehr viele kennen und so. Und für viele ist es aber trotzdem noch Neuland. Und in meinem privaten Umfeld, sage ich jetzt mal, im Freundes, ist es zum Teil überhaupt kein Thema. Das ist schon bemerkenswert, dass das so in den Kinderschuhen steckt in Wahrheit, auch wenn es jetzt diesen kleinen Podcast-Boom
zumindest in Österreich, für österreichische Verhältnisse, ja, seit vergangenem Jahr noch, genau, eigentlich gibt. Ja. Also da gibt's auch noch, da machst du auch noch Aufklärungsarbeit, das ist gut. Mir hat ja einmal, wir haben sehr, sehr liebe ORF-Kollegen eher vom Fernsehen, haben mir schon das Feedback am Anfang unseres Podcasts gegeben, ja, das ist ja alles interessant, aber möchtet ihr nicht auch so kleine OTs rausschneiden oder eine Kurzversion, damit ich es mal schnell anhören kann, weil so ein langes Gespräch, wer hört sich das denn an? Und dann habe ich halt immer versucht zu erklären, das ist ja das Sinn des Ganzen ist, dass man eben keine Schnipsel macht, und habe auch gemerkt, dass das natürlich von unseren gewohnten, sozusagen von gewohnten Formaten offensichtlich doch noch schwierig oder neu ist für manche. Ne?
Ja, ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann endgültig akzeptiert sein, wenn Neuwahl kommt, ein Transkript von euch macht.
Von einmal der einen haben oder anderen
wir das
gehabt. Einmal hatten wir das, und der Dieter Ziernig, der ja eben auch ein sehr feiner Verbündeter am Anfang war, mit dem wir da auch viel gemacht haben, der hat das gemacht. Und es war aber dann so, dass wir festgestellt haben, dass es so eine wahnsinnige Arbeit ist, weil diese Länge ist halt trotzdem was anderes, als wenn du, was weiß ich, von euch ein Interview oder ZIP2-Interview dran skribierst. Also das war ihm nicht zuzumuten, dass er das ständig macht.
Ich hatte kürzlich Premiere mit einem knackigen Beate Hartinger Kleininterview, das schlanke vier Minuten gedauert hat.
Das war relativ schnell.
Wurde transkribiert, immerhin.
Genau, wurde eben.
Die Krönung.
Genau, also wir haben erst einmal geschafft, aber wir hoffen auf die Zukunft. Stefan, als hoffnungsvoller junger Mann aus Innsbruck deine Laufbahn im Journalismus begonnen hast. Wie war dein Bild von Journalismus zu dieser Zeit und wie ist es heute?
Es hat sich so vom Grundsätzlichen her nicht wirklich verändert. Für mich, ich kann mich gut erinnern, damals, weil es jetzt auch immer wieder mal durchgekommen ist, hat mich ganz entscheidend geprägt dieses eine Interview, das Peter Rabl und Hans Benedikt mit dem damaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim geführt haben. Da ging es um die Ergebnisse einer Historikerkommission, die Kriegsvergangenheit Waldheims durchleuchtet hat. Das war alles sehr nahe an der Staatskrise. Das waren ganz große Dinge. Und da bin ich sozusagen in die Innenpolitik-Berichterstattung hineingefallen. Das war diese Zeit. Ich habe 1987, schon lang her, habe ich in der Innenpolitik bei der Tiroler Tageszeitung begonnen. Und das war für mich damals schon sozusagen die Benchmark. Da wollte ich hin, so einfach, es ist nicht frech, unerschrocken zu fragen, kritisch zu sein, sich irgendwie nicht beeindrucken lassen, auch von einem Politiker, der sehr weit oben steht. Ja. Und das war für mich immer so die Leitlinie. Das ist dann natürlich, sind das Highlights, ja, die man erstens selber ganz selten erlebt, und man muss natürlich irgendwie den journalistischen Alltag auch durchwandern. Das ist ja auch nicht immer alles so lustig. Ja. Es ist ja auch das tägliche Brot oft eher hart, und man muss sich durchbeißen. Heute bin ich in einer Situation, wo ich schon andere Möglichkeiten habe natürlich, wo ich auch viel mehr kann als damals, also sage ich jetzt einmal, wo ich anders an die Dinge rangehe. Und heute ist für mich dieses aufklärerische Element des Journalismus, was Journalismus aus meiner Sicht auch sein soll und was das Wesen des Journalismus ist, Aufklärung zu betreiben, hinter die Kulissen zu schauen, den Menschen einen Mehrwert zu geben, indem ich ihnen die Zusammenhänge nicht erkläre, sondern einfach aufzeige, indem ich zeige, was ist und wie die Dinge zueinander stehen. Das ist für mich das ein ganz entscheidender Punkt und das ist sozusagen das, was ich versuche zu machen mit meiner Arbeit, auch mit meinem Blog, aber natürlich auch mit meinen Interviews und Geschichten, also zuletzt diesen Beitrag im Morgenjournal über die Aula, der dann so irgendwie ein bisschen der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat und zur Einstellung dieser rechtsextremen Zeitschrift geführt hat. Das sind schon Dinge, die einem Spaß machen, wäre das falsche Wort, aber die einen erfüllen und die einen zufrieden machen. Für einen kurzen Moment darf man auch zufrieden sein mit seiner Arbeit.
Mir fällt ja auf, dass manche Kollegen und Kolleginnen von uns ab einer gewissen Zeit an Erfahrung, die sie in dem Beruf haben, sich eher so in ihren Jobs und Funktionen einbetonieren ein bisschen oder einzubetonieren versuchen, nichts mehr Neues, anderes ausprobieren wollen. Also eh ein bisschen so nach dem Motto, bis zu meinem Golden Handshake, möglichst golden, oder bis zu meiner Pension möchte ich schauen, dass so bleibt und also dass es für mich noch irgendwie ausgeht. Ich glaube, du bist jemand, der das anders sieht, also du vermittelst mir immer diesen Eindruck. Was motiviert dich, auch immer wieder so neue Dinge auszuprobieren? Das war ja bei deinem Blog so vor ein paar Jahren, das war mit dem Medienmagazin so.
Ich bin sehr lang bei der Tiroler Tageszeitung gewesen, es waren unfassbare 18 Jahre, bin dann schon in so einer Situation drinnen gewesen, die du jetzt kurz beschrieben hast. Es hat alles gepasst, hab gut verdient, hab dort irgendwie eine Führungsfunktion gehabt und wurde dann Opfer, ist auch nicht richtig, so ein Kollateralschaden von einer weiteren Sparwelle, die hat es dort bei dieser Zeitung, wie bei allen Zeitungen, bei allen Medienunternehmen eigentlich am laufenden Band gegeben, alle Jahre wieder. Und im Zuge dieser Ereignisse habe ich mich von der Tiroler Tageszeitung getrennt, im besten Einvernehmen, das war alles keine Frage. Das hat sich für mich dann als großer Glücksgriff oder als glücklicher Schritt herausgestellt. Ich bin dann zum ORF gekommen, zum Radio, habe dort Dinge gelernt, die ich nie lernen wollte. Ich kann mich erinnern an die Kollegen, die beim Ministerrat oder während des Ministerrats mit Tonbändern analog quasi die Beiträge fürs Mittagsjournal geschnitten haben. Ich habe gedacht, ein Horror, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Nie, bitte, lass das an mir vorbeigehen, lieber Gott. Und die haben das hervorragend gemacht und waren ziemlich coole Kollegen. Ja. Und das war eben noch vor dem digitalen Zeitalter quasi. Ich bin dann zum Radio gekommen, da hat es schon die ersten Notebooks gegeben, da haben wir schon digital dann die Beiträge geschnitten. Das ist natürlich viel einfacher. Und das habe ich mir angeeignet. Ich habe Sprechtraining gemacht, ich habe viel Neues gelernt. Das war für mich eine komplett neue Welt. Die ist die war ganz anders. Es haben sich so viele neue Möglichkeiten ergeben. Konnte dann auch Fernsehen machen. Ich bin bei der ZIP2 gewesen vor allem.
Warst du ja auch eine Zeit lang.
Genau, war ein super, super Job. Ist halt wahnsinnig fordernd, wahnsinnig intensiv. Und bin dann aus vielen Gründen wieder zurückgegangen zum Radio. Aber nicht, weil es mir bei der ZIP2 nicht gefallen hätte. Das war nicht der Grund. Und da gab sich, und das ist das Schöne auch am ORF, an diesem großen Unternehmen, dass du, wenn du willst, viele Möglichkeiten hast, ja. Interviews zu machen, lange Sendungen zu machen, Journal Panorama zum Beispiel, das ist immer um 18.25 Uhr nach dem Abendjournal, da kannst du wunderbare, ich habe dann, jetzt, das ist schon gar nicht so lang her, vor's Double Check, unser Medienmagazin gegeben hat, habe ich so Medienjournal Panoramen gemacht über Medienthemen, eine halbe Stunde, da kann man sehr viel reinpacken, das ist eine sehr tolle Aufgabe, da muss man auch sehr arbeiten, man auch sehr lang daran. Aber das sind schon ganz, ganz großartige Sachen. Und das mit dem Bloggen, das hat sich so ergeben, dass, ich glaube 2013 war das, da hatten wir eine Wahl.
Wo wir angefangen haben zu bloggen.
Da warst du auch dabei.
Ja, genau, habe ich auch.
Haben wir gebloggt und dann habe ich das weitergemacht. Aus rechtlichen Gründen durfte diese App dann nicht mehr aktiv sein. Die wurde abgedreht.
Ja.
Und ich habe das dann einfach weitergemacht und es macht mir bis heute Spaß, weil es ein bisschen so die Rückkehr zu den Wurzeln ist. Ja.
Weil es natürlich auch zum
Zeitungsgeschäft
eine Schreibseite ist, ne?
Genau,
die du da ausleben kannst. Grundsätzlich gibt es ja, also in unserem Job, gerade im politischen Journalismus, diese Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz zur Politik, aber auch gerade zu den Wünschen der Medienpolitik teilweise. Das ist ja eben ein Grundthema in unserer Arbeit. Wie gehst du mit dieser Gratwanderung, mit diesem Nähe und Distanz, diesem Ringen, quasi den Weg dazu finden dazwischen um?
Ich versuche einfach die Distanz zu wahren, ganz, ganz ehrlich und ganz, ganz einfach gesprochen. Das ist wahrscheinlich einfacher, wenn man jetzt keine absolute Spitzenführungsposition im Journalismus hat, wo man dann quasi sehr oft auch so repräsentative Aufgaben wahrnehmen muss mit Politikern in verschiedenen repräsentativen Szenarien und Situationen zusammenkommt. Meine Kontakte mit Politikern sind doch meistens journalistischer Natur, wo es darum geht, zu recherchieren, Interview zu führen. Ich war immer darauf bedacht, eigentlich jetzt nicht zu nah und nicht zu eng mit Politikern zu sein. Also wir haben eine Sendung einmal gemacht über Verhaberung, habe das da eh auch geoutet. Ich bin mit sehr wenigen Politikern per Du und das ist dann meistens irgendwie erklärbar aus der Vergangenheit oder aus der Herkunft. Der Tiroler Landeshauptmann Günter Platter ist im selben Ort wie ich aufgewachsen, war dort Bürgermeister. Wir sind irgendwie, unter Tirolern ist man sowieso schnell per Du, das heißt aber nichts. Ja. Es ist irgendwie so.
Glaubst du, ist das auch was Mentalitäres? Weil ich kenne das ja, also insofern, da gibt es auch eine Ähnlichkeit zwischen uns beiden, dass ich ja auch da schon Wert drauf lege, eben auch auf dieses, eher wenn es geht, das Du zu vermeiden, sagen wir so, ist mir auch nicht immer gelungen und es gibt auch einige, wo das nicht geklappt hat. Aber im Prinzip habe ich schon manchmal das Gefühl, es ist etwas ein bisschen, also jetzt in meinem Fall alemannisch-mentalitär, also vielleicht bei dir das Tirolerische, dass man dann halt da in Wien, wo ein bisschen teilweise so dieses Wir sind, dieser Wiener Schmäh und wir sind so, dass wir das vielleicht nicht so haben. Ich weiß es nicht.
Ja, also in Wien ist es sicher leichter als in Tirol, weil in Tirol sind natürlich auch alle per Du.
Ja, aber auf andere Art. Ne?
Aber andere Art. Aber natürlich ist dort schon auch die Nähe dann groß. Ja. Ne? Es ist auch wieder die Kleinheit und so. Also das möchte ich jetzt nicht schönreden. Ich denke mal, dass dieses Verhaberungsphänomen natürlich auf Landesebene genauso arg ist oder nicht arg, wie es in der innenpolitischen Szene in Wien zum Teil.
Gut, du wirst also nicht sagen, dass wir im Westen das besser lösen.
Nein, glaube ich nicht.
Ich sage mir das immer so gern, aber gut, man kann sich auch was vormachen. Aber okay, also du versuchst halt zumindest, wo du kannst, diese Distanz, trotz der vielen Kontakte, die man hat, beruflich zu behalten.
Versuche ich und ich glaube, es ist auch von Vorteil, wenn man es so macht, ja, weil ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass schon das Du-Wort, das man mit einem Politiker pflegt, natürlich die Schwelle deutlich erhöht, dass man Kritik übt, ja, dass man, auch wenn da kann man 10-mal sagen, das ändert nichts daran, ich kann auch jemanden, mit dem ich bei Du bin, kritisieren, natürlich kann ich das. Aber man geht anders an so jemanden heran. Das ist einfach ein Faktum. Ja. Das habe ich selber persönlich erlebt und deswegen finde ich das gut, wenn man diese Distanz versteht zu wahren.
Auch da eine Frage der Tonalität natürlich oft und das Ringen um diese richtige Tonalität auch im Umgang offenbart sich ja gerade auch in großen Interviews, also ob im Radio, wie in deinem Fall, oder bei Fernsehinterviews. Ich würde sagen, dein Interviewstil ist straight, kühl, manchmal insistierend, manchmal ein bisschen härter. je nach Situation. Was ist für dich ein gelungenes Interview?
Das ist die entscheidende Frage. Was ist ein gelungenes Interview?
Aus deiner persönlichen Perspektive jetzt.
Also im besten Fall jetzt natürlich, wenn man jetzt journalistisch denkt, wenn es einen Newsletter gibt, ja, also wenn, aber das ist in Wahrheit in den seltensten Fällen so, wie wir wissen, weil das wüsstest du in Wahrheit dann vorher schon, wenn der etwas loswerden will, der Politiker oder die Politikerin, weil es irgendeine Neuigkeit gibt, die wird meistens in anderer Form öffentlich gemacht. Also das kann es eigentlich nicht sein. Also mir ist es dann schon wichtig, also ich meine, das Idealbeispiel ist jetzt für mich jetzt, weil es kurz zurückliegt, die Sozialministerin, wo dann auch diskutiert, habe ich jetzt nur von Dritten gehört, wo darüber diskutiert worden ist, ob man das überhaupt auf Sendung bringen hätte sollen, weil das war so entlarvend jetzt für manche. Ich finde das jetzt gar nicht. Ich meine, die Ministerin hat geantwortet, wie sie antworten wollte.
Ihr habt gesprochen, muss man sagen, über die 12-Stunden-Tag-Regelung.
Genau, es ging um die Freiwilligkeit,
das
sein, wenn es nicht einmal im Gesetz drinnen steht. Und herausgekommen ist letztlich am Ende, so dieser stehen geblieben ist dieser Satz, man kann nicht Justamente Nein sagen. Man kann nicht einfach sagen, ich will nicht 12 Stunden arbeiten. Und das hat natürlich für einiges Aufsehen gesorgt. Die Ministerin, ihr war es nicht so bewusst oder sie wollte das vermitteln. Ich weiß es nicht, ist auch nicht meine Aufgabe, jetzt sie so zu interpretieren. Aber es war natürlich ein Interview, das erkennen hat lassen, wie sie denkt, wie sie tickt auch, ja? Also was da in ihr vorgeht. War natürlich auch eine Momentaufnahme der Situation in ihrer Partei, die sich ja in solchen Fragen nicht so leicht tut, als Arbeiterpartei, als die sich versteht, die für den kleinen Mann steht, der sich nicht aussuchen kann, oft wie lange er arbeitet, ja, und wie schwer er arbeitet. Das war sehr interessant. Ich finde, das ist dann schon ein Mehrwert. Ja. Also wenn ein Interview so ausgeht oder so in diese Richtung ausgeht, dann ist das ein Erkenntnisgewinn. Und dann würde ich es als ein gutes Interview bezeichnen. Es ist natürlich, also ein bisschen schwingt so diese Frage mit, muss man irgendwie gewinnen, dieses Interview?
Genau, diese Haltung gibt es ja auch.
Die, ne? Gibt es natürlich, ja, auch, und ich bin jetzt auch nicht frei davon, ja, dass, ja, man manchmal sagt, deswegen insistiert man natürlich auch hin und wieder auf einen Punkt. Da gab es dieses vor kurzem das Interview mit Gernot Blümel, wo der einfach partout nicht sagen wollte.
Da hat er auch der Medienenkennt gesprochen. Gell?
Genau, da ging es, ja, er wollte partout nicht.
Wie es jetzt weitergeht, war ein bisschen konkret, so das, was du herausfinden wolltest.
Genau,
ne?
Wie es nämlich konkret, ja, in Österreich weitergeht, ja, mit den ORF-Gebühren, wie er diese Frage sieht, wollte er nicht beantworten, weil ihm das einfach zu früh ist. Kann man ja alles verstehen. Und da habe ich halt versucht, doch ihn ein bisschen festzulegen. Das ist ein bisschen in diese Richtung gegangen, ist auch entsprechend aufgenommen worden. Das merkt man dann eh, da wird man dann eh sozusagen, denkt man eh selber drüber nach und reflektiert, bringt es das, ist das notwendig?
Und würdest du sagen, in dem Fall, jetzt wenn du selber, jetzt weil du das
in dem Fall schon, bringst,
findest du?
In dem, ja, Fall schon, und zwar deswegen, weil Gernot Blümel aus wirklich aus bester Absicht, da bin ich überzeugt davon, gerne über diesen Überbau, über diesen europäischen, und wir müssen jetzt gegen die US-Internetkonzerne etwas tun und wir müssen da dem etwas entgegensetzen als Europa, als Österreich und als europäische Medienlandschaft. Das war so sein Thema, das hat er gepusht, das war für ihn sehr wichtig und das wollte er sich jetzt nicht am Ende der Enquete quasi durch konkrete Aussagen zu wirklich drängenden Fragen der österreichischen Medienpolitik kaputt machen lassen. Aber ich bin ja nicht dazu da, ihm sozusagen einen schönen Ausklang der Medien-Enquete zu bescheren. So sehe ich meine Aufgabe nicht und insofern finde ich, was zu dem Zeitpunkt mehr als gerechtfertigt, danach zu fragen. Noch dazu, wo das eine, ich würde mal sagen, eine koalitionswichtige Frage ist, wie der ORF künftig finanziert wird. Ja, dazu macht es nämlich die Freiheitliche Partei als Juniorpartner in der Regierung.
Die ja für eine sozusagen eine Finanzierung aus dem Budget plädieren schon länger.
Und richtig,
die diesen Weg gehen wollen.
Der FPÖ wäre sehr wichtig, diese ORF-Gebühren abzuschaffen. Genau, das ist, also das so eine ist Art, fast so eine Art Fetisch. Ist ihr gutes Recht, sie fordert das seit schon lange und lässt nicht davon ab. Also insofern ist das eine sehr wichtige, zentrale politische Frage.
Du sagst ja schon, es ist immer die Frage auch natürlich, wenn man ein Interview führt als Interviewer, Interviewerin, mit welchem Ziel ich hineingehe in ein Gespräch. Du hast das erwähnt, also es gibt dann jene, die gerne gewinnen wollen. Dann gibt es jene, was sehr viele sagen ist, warum führst du dieses Interview? Weil ich möchte stellvertretend für die Menschen Fragen stellen. Ein sozusagen auch immer... ist ja auch, wie soll ich sagen, angenehmer das zu sagen als vielleicht andere Motive. Nicht? Also dieses Fragen stellen für andere Leute, dieses Gewinnen. Dann gibt es welche, die gern was Atmosphärisches eher herausarbeiten wollen. Also bei dir ist das, wenn ich dich richtig verstehe, und du hast jetzt eben auch noch genannt, dieses Gefühl, man lernt etwas oder man hat was gelernt. Also bei dir ist so das Gewinnen manchmal ein Element vielleicht, wie du reflektierst, aber schon der Erkenntnisgewinn, das, was dich am meisten reizt, wenn ich das... so einordnen würde.
Ja, genau, in dem Sinne nämlich auch dieses, es klingt dann immer hochtrabend, wenn man aufklärerisch sagt, aber so, wie tickt eine Person, ja? was sagt er und wie sagt er etwas zu einem bestimmten Thema?
Es ist ja meistens dann mehr das
Thema.
Wie, oder?
Ja.
Fast schon als das, was ja, er oder
uns,
sie sagt.
Bei uns im Radio heißt es, die Fragen sind oft wichtiger als die Antworten, weil die Politiker tendieren ja dazu, vorgefertigte Antworten zu geben. Und insofern ist es natürlich extrem wichtig, auch Botschaften in die Fragen zu verpacken, was uns dann wieder, Achtung, Vorsicht, muss man immer aufpassen als ORFler, gleich wieder als Suggestivfragen, als Wertung, als manipulativ ausgelegt wird. Ja, ich verstehe alle, die dann das so einordnen. Auf der anderen Seite sollten die auch einmal irgendwie die andere Seite sehen, dass du natürlich versuchen musst, über die Fragen bessere, andere Antworten zu bekommen als die vorgefertigten. Ich sage nicht, dass alle Antworten schlecht sind oder so, sondern sie sind halt vorgefertigt, sie folgen einem bestimmten Muster und das muss man eben oder das versucht man durch verschiedene Fragen und auch Fragen, in die man was hineinlegt, aufzubrechen. So sehe ich das.
Ja, es hat ja doch manchmal so eine Tiefe, also wenn man es jetzt ganz hart hernimmt, doch irgendwie eine tiefe Sinnlosigkeit. Nicht? Bei manchen Interviews, wenn du vorher schon, was du jetzt beschreibst, weißt, dass es... die Kommunikation, dass es da eine gewisse Inhaltslehre wahrscheinlich gibt, dass es einen Wunsch gibt, was man sagen will, was man nicht sagen will. Wie gehst du dann rein, manchmal in Gespräche, wenn du ja schon genau weißt, dass das so ist? Denkst du dir dann, ja, aber wir müssen trotzdem das Beste versuchen? Oder wie ist da der Zugang? Weil man weiß ja eigentlich schon sehr oft, was kommt eigentlich, ne?
Ja, genau. Man versucht natürlich irgendwie einen guten Einstieg zu finden, wo man das schon vermeidet, irgendwie so in das abzudriften.
Damit man nicht dorthin kommt.
Ist
ja.
Extrem schwierig.
Ist
im Vergleich zu früher viel schwieriger geworden, weil die Leute, die Politiker einfach viel mehr geschult sind, weil sie trainiert werden auf das. Ich wüsste jetzt keine endgültige Antwort darauf, ja, wie man das richtig gut macht. Das hängt dann auch davon ab, wie ist man selber drauf,
wie
ist der Gesprächspartner oder die Partnerin drauf.
Ja.
Und dann funktioniert es und manchmal ist halt ein Interview auch nicht so wahnsinnig gut. Ne? Das kommt auch vor.
Deine Kollegin, die ORF-Report-Moderatorin Susanne Schnabel, hat ein sehr interessantes Buch geschrieben über den Verlust der Gesprächs- und Streitkultur. Vor einigen Monaten, Wir müssen reden, heißt das. Ich habe mit der Susanne auch darüber gesprochen, schon hier im Podcast. Also sie beschreibt diesen Verlust einer Gesprächs- und auch einer Streitkultur. Kann man die Sehnsucht nach einem echten Gespräch, nach einem echten Austausch in einem klassischen Interviewformat, wurscht ob Radio oder Fernsehen, überhaupt noch stillen? Also ich sage es gleich, ich glaube meiner Meinung nach sehr, sehr selten nur.
In einem klassischen Format, da reden wir jetzt nicht von so einem Podcast wie wir jetzt, wo genau, du eine Stunde lang gepflegt
hat, ne?
Und vernünftig
ja,
auch reden kannst und auch keine Zeitlimits hast. Ich glaube es auch nicht, nein. Also ich glaube nicht, dass das wirklich... Weil du doch, jeder hat sein Ziel, jeder will mit diesem Gespräch was erreichen, will Botschaften, der eine will Botschaften loswerden, der andere will etwas ergründen, sagen wir mal so. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, nicht wirklich.
Wir sprachen schon davon, du hast vorhin erzählt von deiner Zeit bei der Tiroler Tageszeitung, vom Print. Meiner Ansicht nach ist es ja ein großer Vorteil, in unterschiedlichen Mediengattungen tätig gewesen zu sein oder tätig sein zu können, was ja bei dir der Fall ist und eben auch bei mir. Ich glaube, jetzt da geht es nicht nur um Expertise, sondern dass man auch vielleicht ein bisschen einen anderen Blick auf die gesamte Medienwelt bekommt, also ein bisschen ein besseres Gefühl hat. Ich erlebe oft, dass einerseits, also sozusagen auch die Missverständnisse oder Nichtwissen zum Beispiel in Österreich zwischen Printjournalisten und Journalistinnen und ORF-Journalisten und Journalistinnen, wo jeweils die einen sozusagen über die Situation der anderen, ob es die Arbeitssituation ist, die wirtschaftliche etc., gar nicht viel Ahnung haben. Frage ich mich, also bei der Medienenquete war ja das Thema, diese neuen Allianzen zu finden in unterschiedlichster Weise in der Medienszene. Und ich frage mich dann schon bei so viel sozusagen Nichtwissen und teilweise auch Desinteresse in dieser nicht großen Medienbranche untereinander für die anderen, wie es zu solchen neuen Allianzen in so einem Medienmarkt kommen soll. Also wir haben da viel gehört und da ist auch viel darüber diskutiert worden und ich finde das auch richtig und interessant. Aber am Ende fragt man sich, wie soll das in der Praxis funktionieren? Wie siehst du das? Glaubst du, es kann zu einem gemeinsameren Verständnis kommen am österreichischen Markt?
Ich glaube, da gibt es die zwei Ebenen. Also das eine ist, wenn du sagst, Kollegen und Kolleginnen, die sozusagen
die zwischen natürlich den, ist auf zwischen die Eigentümerebene sowieso, ja. Genau, auch die Eigentümer genau. Und Verlags oder Konzernebenen spielen natürlich ja, ganz stark ja, hinein. Ja.
Also das eine spiegelt sich ja im anderen, weil es gibt natürlich zum Beispiel in unserem Unternehmen, im ORF, immer noch so ein bisschen diese da und dort, dieses Gefühl, wir sind was Besonderes, wir sind irgendwie vielleicht so eine Art Überlegenheitsgefühl, das schon sehr zurückgeht, ja, aber das immer noch da ist, ist natürlich erklärbar aufgrund der Situation oder der Stellung des ORF, und das wird dem ORF auch sehr oft fast täglich natürlich oder den Mitarbeitern auch vorgehalten. Es ist im Abklingen, würde ich sagen, aber das gibt es natürlich, und es ist ja auch durch das Aufkommen der privaten elektronischen Medien und durch die Konvergenz und durch die Internetmöglichkeiten und dass jetzt Zeitungen natürlich auch alle schon Fernsehen machen können, wenn sie wollen, also die Möglichkeiten gibt es. Das ist halt so eine komplett andere Situation, wo glaube ich schon jetzt auch in der Kollegenschaft da auch ein anderer Zugang da ist. Ja. Also früher waren das so fast journalistische Kasten, würde ich immer sagen, ja, wo das sehr schwer war, auch reinzukommen. Und so. Also das ist schon sehr viel durchlässiger geworden, aber das ist ja für diese Dinge, die du angesprochen hast, gar nicht so die entscheidende Ebene. Auf Management-Ebene sehe ich jetzt auch nicht, wie da das wirklich funktionieren soll. Ich meine, es ist natürlich dieser Ansatz, den der Medienminister verfolgt, dass er offenbar in die Richtung gehen will, den ORF dazu zu verpflichten, über den öffentlich-rechtlichen Auftrag zu kooperieren, da schon sehr viel anstoßen kann und dass da sehr viel passieren kann auf dieser Grundlage, weil es einfach dem größten Player, dem ORF, aufgetragen wird. Und das kann dann natürlich schon zu einer guten Ebene der Zusammenarbeit führen, wenn die anderen auch mitspielen. Es sind natürlich diese Interessen, die jeder hat, deutlich sichtbar und irgendwie, man kennt sie auch, ja, Puls 4 und ATV gehören zum deutschen ProSiebenSat.1 Konzern. Die verdienen sehr gut in Österreich, haben den größten Anteil an den TV-Werbeeinnahmen, also mehr verdienen durch Werbung im Fernsehen mehr als der ORF, deutlich mehr. Das ORF geht zurück, weil er eben auch Beschränkungen hat, weil er natürlich auch gebührenfinanziert ist, ist schon klar. Aber das sind natürlich Interessen, die da reinspielen. Die Kronenzeitung, wie die wenigsten wissen, ist an dem RTL-Werbefenster in Österreich, an der Vermarktungsgesellschaft. zu 50% beteiligt, hat da natürlich auch ihre Interessen. Ja. Jetzt gibt es auch eine interessante kleine Kooperation, Krone-Talk-Format im Internet, wird auf ATV.
Genau, dieses neue Brennpunkt-Format, das es da gibt.
Genau, das wurde jetzt erstmals auf ATV ausgestrahlt. Das sind das ist total in Ordnung. Also ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich habe das auf Twitter thematisiert und ich habe darauf hingewiesen, sozusagen, dass da eine so eine kleine Allianz, Kronenzeitung, Puls 4, Pro7, Sat1, Puls 4 ATV, irgendwie sich auftut oder da einfach zu beobachten ist, ja, und bin sofort, habe in so einem Shitstorm, war es keiner, aber so einen kleinen Shitstorm ausgefasst, was ich für ein arroganter OF-Mensch bin,
OF-Typ,
der gebührenfinanziert, da so eine dünne Haut hat und das und nicht mit Wettbewerb leben kann. Das ist ja völlig absurd. Ja. Ich finde, das ist gut, das ist gut. Der OF braucht sich nicht vor so einem Wettbewerb zu fürchten. Da wäre es ziemlich schlecht bestellt um den OF, wenn das so wäre. Aber es ist einfach interessant, das zu sehen, welche Interessen da reinzuspielen. Da gibt es diese Interessen. Die Zeitungshäuser haben wiederum ihre eigenen Interessen.
Im Verband österreichischer Zeitungen sozusagen zusammengefasst,
genau.
Der ein wichtiger Player ist.
Genau, ne? Obwohl es da natürlich mit dem ORF jetzt schon sehr enge Bande gibt, wo früher hat es Kriege gegeben.
Genau. Da gibt es wieder zusammen.
Da gibt es sehr, sehr viele Ebenen, wo zusammengearbeitet wird. Also es gibt da natürlich Ansätze. Ja. Und das ist, ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen, die großen Fernsehplayer sind sich nicht ganz grün immer noch, aus den geschilderten Gründen. Und die haben auch unterschiedliche Sichtweisen, wie sich das entwickeln soll. Markus Breitenecker von Puls 4 hat da sogar mit der Corinna Milborn ein Buch geschrieben.
Gerade kürzlich,
auch,
genau.
Auch darüber gesprochen im Podcast. Mhm. Und das sind sehr tolle Ideen, die da drinnen sind, aber es sind natürlich Ideen, die zulasten der Öffentlich-Rechtlichen in einer bestimmten Form gehen. Und das kann man jetzt dem Öffentlich-Rechtlichen ORF wieder als Wehleidigkeit auslegen, wenn er da nicht begeistert drauf aufspringt. Man kann aber auch sagen, ja, okay, ich meine, der ORF hat auch ein Interesse daran, dass er sein Programm möglichst gut finanzieren kann und das in diesem Umfang auch weiter anbieten kann. Also es ist keine leichte Aufgabe, aber es war auch bei der Medienenquete, glaube ich, schon die einhellige Schlussfolgerung, dass es in diese Richtung gehen muss.
Es muss wahrscheinlich, oder? Es gibt
zusammenarbeiten
viele,
muss
man kann sich nicht
gegeneinander
mit dem Bekämpfen
kann.
In so einem kleinen Markt wird man nirgendwo hinkommen. Ne?
Genau, also, ich glaube, das war schon ein
das, glaube ich,
ein
haben alle oder
Ergebnis.
Sehr viele schon auch so gesehen.
Genau.
Aber die Praxis ist es natürlich. Wir sind jetzt schon mitten im Medienthema, das dich ja eben auch sehr beschäftigt. Im Mai 2017 habt ihr dann Doublecheck, das Medienmagazin eben auf Ö1, endlich starten können. Deine Kollegin Nadja Hahn und du seid da verantwortlich. Und bis es dazu kam, gab es ja ein langes Ringen, kann ich mich erinnern. Also ich kann mich noch erinnern an den ersten Piloten, den ihr gemacht habt. Das war, ich glaube, es war 2013, musst mich korrigieren. Und ich habe ihn heute sogar mit versteckt. Und jetzt, Surprise, von dir beschriftet. Medienmagazin Pilot, ja, Beta-Version. Und damals kann ich mich erinnern, da waren noch so Überlegungen, dass es vielleicht auch crossmediale Elemente gibt zwischen Radio, Fernsehen und Online, waren so Überlegungen auch bei dir. Da hätte es dann vielleicht auch irgendwie Blogs begleitend geben, da hätte vielleicht auch ich einen machen sollen, das weiß ich noch. Und dann hat es doch so lange gedauert, nicht? Bis 2017. Es gab natürlich im ORF, im Haus, manche Ängste, wie das ist, wenn man die Tür zur Medienkritik oder zur Medienreflexion da aufmacht. Wie war dieser Prozess jetzt für dich, wo du mittendrin warst? Das, was du erzählen kannst.
Das, was ich erzählen kann? Wir halten es eher so, also unser Chefredakteur Hannes Eigelsreiter und ich, wir haben das jetzt immer so gehalten, dass wir gesagt haben, reden wir nicht über die Vergangenheit, sondern schauen wir nach vorne.
Also das schauen wir an, wenn das jemand im Interview bei dir probiert. Reden wir nicht über die Vergangenheit.
Ich würde es aber eh nicht dabei belassen. Ja. Es hat auch wenig Sinn, in die Details zu gehen. Es war natürlich sozusagen die... Nicht
aber das, war das so eine lange Überzeugungsarbeit auch?
Ja, schon auch.
Weil es war ja eigentlich so, es gab ja von Anfang an durchaus, was ich mir erinnern kann, jetzt eben, wenn ich mir einen Piloten erinnere, da war da ja durchaus auch Interesse da, dass das gemacht wird, oder? Von Anfang an.
Nein, es ist wieder aufgekommen, es hat Alexander Wabe jetzt einmal schon vor Jahren hat er das angekündigt, dass er sich das vorstellen kann. Ich glaube, damals ging es sogar um ein Fernsehmedienmagazin. Da hat der ORF-Publikumsrat immer wieder urgiert, dass es so etwas geben soll. Also es gab da schon immer wieder Anstöße und so im Haus. Und es war dann der frühere Hörfunkdirektor, der Karl Ammon, der dieses Projekt in die Wege geleitet hat. Die Barbara Kaufmann, die damals noch viel für Ö1 gemacht hat, die hat er damit beauftragt. Die hat den allerersten Piloten gemacht. Ich bin dann da dazugestoßen, hat dann irgendwie gemeinsam nicht geklappt. Es war letztendlich dann über die ganzen Jahre eine der schwierigsten Fragen, sollen wir auch über den ORF berichten? Ich kann mich gut erinnern, da habe ich eben einige Piloten gemacht, wo ich dann immer ganz bewusst eine ORF-Aufmachergeschichte, einen Beitrag gemacht habe, wo es um ein ORF-Thema, das gerade aktuell war zu dieser Zeit, gemacht habe, um dem Direktor in dem Fall einfach zu zeigen, wie ich es mir vorstelle.
Wie das sein würde.
Und dass ich das nicht anders machen möchte, das habe ich auch immer gesagt, habe es eben auch demonstriert sozusagen, weil ich der festen Überzeugung war, und das hat sich ja jetzt als völlig richtig herausgestellt, dass du kein Medienmagazin im ORF machen kannst und den ORF aussparen. Das ist dermaßen absurd mir erschienen, dass ich das für mich als Bedingung gestellt habe, dass ich das überhaupt mache. Ich hätte das wirklich nicht gemacht, dass so ein Alibi-Magazin, wo man dann über, natürlich kannst du über aller Welts Medienthemen, nämlich auch Medienthemen aus aller Welt, irgendwelche Kuriosa, ist, man kann da auch sicher auch eine spannende Sendung machen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte immer ein politisches Medienmagazin machen und ich wollte ein Medienmagazin haben, das auch den ORF uns selbst reflektiert. Und wir sind dann eingestiegen und ich muss wirklich sagen, Hannes Eigelsreiter, unser Chefredakteur, hat das total unterstützt. Auch diese Idee, wir machen gleich mit der ersten Folge was zum ORF, macht den ORF zum Thema, hat sich wahrscheinlich keiner erwartet und war gut so. War gut so und ich glaube, Alexander Babitz ist auch nicht unglücklich jetzt unbedingt darüber, so wie es jetzt läuft. Er hatte damals gesagt, weiß jetzt schon, dass ihm diese Sendung nicht immer Freude bereiten wird.
Ganz zu Beginn schon, ja, genau. Ja.
Das war ja so und ich muss sagen, es spricht auch für ihn, dass er diese Sendung trotzdem genehmigt hat. Er hat es ja in den Stiftungsrat bringen müssen, das musste dort als Schemaänderung, also eine Änderung des Programmschemas genehmigt werden. Das ist ja im ORF alles sehr schwierig, weil wir im Gremium bestimmt sind. Ist auch gut so, aber es bedarf sondern immer eines gewissen Aufwandes, wenn man Innovationen durchsetzt. Das erklärt auch, warum nicht alles von jetzt auf dann
warum das
funktioniert,
weil es
manchmal Jahre dauert.
Ein jahrelanger Prozess auch so sein kann. Ich persönlich finde es ja nicht nur gut und wichtig, sondern auch zeitgemäß, dass der ORF eben auch einen kritischen Medienjournalismus sich damit positioniert. Auch wenn es natürlich, du erwähnst es eh, für den öffentlich-rechtlichen heikel sein kann, gerade, wir haben eh schon geredet, wenn es um Konkurrenzunternehmungen geht, nicht? Wie die Pro7Sat1-Gruppe oder die Kronenzeitung als wichtiger Player oder den Verband Österreichischer Zeitungen. Das sind ja auch alles betriebsstrategische Fragen. Wie frei könnt ihr, die Nadia Hahn und du, bei Doublecheck über Themen entscheiden? Weil, kann man vorstellen, es wird ja gewisse strategische Überlegungen, wird man ja teilweise schon haben, oder? Du lächelst.
Ja, natürlich. Also die strategischen Überlegungen, die das Haus hat, natürlich, die kenne ich nicht alle, aber die gibt es.
Aber es gibt es natürlich.
Die gibt es natürlich. Ja. Nein, es gibt, ich glaube, da kann man zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, dass es für so ein ORF-Medienmagazin wahrscheinlich einfacher ist, das eigene Haus zu reflektieren, als es für einen Medienredakteur in einer Tageszeitung ist. Das haben wir eben von Kollegen auch schon gehört, dass die das als besonderes Asset von Doublecheck sehen, dass man eben da einen unverstellten Blick auf den ORF wirft. Wobei, ich sage jetzt dazu, ich bin ehrlich, es gäbe wahrscheinlich dann und wann auch Grenzen, wo es einfach an die Grenze zur Unternehmensschädigung ginge, wenn man Dinge berichten würde, aber die sehe ich nicht sehr oft. Ja. Aber das liegt in der Natur der Sache. Und bei den anderen Medienunternehmen, die privat wirtschaftlich geführt werden, sind diese Grenzen halt schneller erreicht. Das ist mir völlig klar und das ist den Kollegen dort auch bewusst, glaube ich. Also insofern haben wir da einen Vorteil möglicherweise sogar, wenn man auch die Unterstützung der Vorgesetzten natürlich hat, und die haben wir. Und das andere ist, sagen, bei der Themenwahl hat uns noch nie jemand reingeredet. Das muss ich jetzt wirklich sagen, ich würde sagen, dass da und dort einmal irgendwas gewesen wäre, aber es war nie etwas. Wir sind da wirklich frei. Wir überlegen uns das, reden dann mit dem Chefredakteur darüber. Also der ist natürlich immer informiert und eingebunden, weil es doch eine heikle Materie ist. Also das ist für mich, das hat er sich ausbedungen, das ist auch total in Ordnung und finde ich total gut, finde ich wichtig. Genauso wie mir das sehr wichtig ist, dass wir da im Innenpolitikverbund im Ressort sind. Also wir sind, das Medienmagazin ist im Innenpolitikressort angesiedelt. Also es hat uns noch nie jemand reingeredet, was aber nicht heißt, dass es nicht dann manchmal schwierig ist. Und interessanterweise ist es dann schwierig, wenn man über Mitbewerber zum Beispiel berichtet, wenn es darum geht, dass man öffentliche Gelder, die Mitbewerber bekommen, auch bekommen ja auch Förderungen. Es ist ja nicht nur so, dass der ORF öffentlich finanziert wird über die Beiträge.
Beiträge, ja, wir sagen Beiträge, ja, ganz bewusst. Nein, sondern es gibt ja auch RTR-Geld
für Wolfgang Fellner zum Beispiel kassiert eine Million fast für seine Fernsehsender. Es gibt die Medienförderung. Es gibt Regierungsinserate. Und es war wirklich spannend zu beobachten, dass es immer, wenn es um diese Fragen geht, dass es dann entsprechende Reaktionen schon gibt, die oft sehr hart sind. Also das muss man schon sagen.
Also dann ist es dann wieder so, dieses Bild, na klar, der ORF geht jetzt in seinem Medienmagazin wegen des Geldes auch auf uns los, kurz gefasst.
Und es wird dann mir völlig unverständlicherweise, weil es überhaupt keinen realen Hintergrund hat, dann oft eine Kampagne vermutet, eine Kampagne des Hauses oder was ich, gibt's nicht. Wir machen diese Sendung und wir überlegen uns diese Sendung, die Inhalte dieser Sendung nach dem, was gerade aktuell ist, was relevant ist, was uns interessiert, worauf wir neugierig sind, was wir gerne wissen wollen, und das ist es.
Ich finde das interessant, eben wie du auch sagst, dass das relativ, weil das wahrscheinlich viele jetzt von ihrem Bild vom ORF sich denken, ja, da wird genau vorgegeben, was im Medienmagazin vorkommt, dass ihr da einfach eure Sachen macht im Großen und Ganzen. Es möge so bleiben, dass wie du erzählst, frei machen könnt. Jetzt haben wir im ORF ein großes Thema, schon seit längerer Zeit wird das diskutiert, und da sind wir jetzt sozusagen bei diesem Block noch, wo es natürlich geht um Medienjournalismus, aber auch den Umgang mit sozialen Medien. Seit 2014, kann ich mich erinnern, damals hat Alexandra Wabitz schon einmal von einer Überarbeitung der Social-Media-Richtlinien des ORF gesprochen. Es gibt 2012, gibt so Guidelines quasi im Haus, und seit vergangenem Jahr gibt es eine Debatte über diese Richtlinien der New York Times, die recht weitgehend sind oder sehr streng angelegt sind, als mögliche Vorlage für so eine Änderung auch im ORF. Für Leute, die das nicht wissen, man kann sagen, die New York Times Guidelines sagen grob gesagt, alles, was Redakteure in der Öffentlichkeit äußern kann und wird dem Medium zugerechnet. Daher muss man sich in der Öffentlichkeit, zumal eben auf Medienplattformen, wenn es um politische und wirtschaftliche Dinge geht, genauso verhalten wie in der Arbeit und wie auf der eigenen Plattform seines Arbeitgebers, kurz gefasst. Die FPÖ hat sich ja schon länger deutlich für so strengere Richtlinien ausgesprochen, und Thomas Zach, der Vorsitzende des ÖVP-Freundeskreises im ORF-Stiftungsrat, hat jetzt vor kurzem in einem Kurier-Interview auch davon gesprochen, dass er eigentlich solche Richtlinien wo es, also Social-Media-Regeln, wo es eben auch so dienstrechtliche Sanktionsmöglichkeiten im Gegensatz zu jetzt zu den Guidelines geben könnte. Also, dass er das eben auch für keine schlechte Idee hält. Ich habe jetzt aus dem ORF gehört, so klassischer Flurfunk, du kennst es, dass diese neuen, strengeren Regeln schon diese Woche bekannt gegeben werden könnten. Wird das irgendwas an deinem Twitter-Verhalten verändern?
Sie sind heute bekannt gegeben worden, also es gab heute so diese interne Mitteilung, die uns zur Kenntnis gebracht worden
ist. Also ihr habt es heute intern gehört?
Genau, ist wahrscheinlich auch erklärbar mit dem bevorstehenden Stiftungsrat.
Der ist am Donnerstag, also
Genau, am Donnerstag. Wo der Generaldirektor halt das vorlegen will, weil es halt von maßgeblichen Stiftungsräten auch verlangt wird. Inhaltlich wird es eh in den Zeitungen stehen, es unterscheidet sich jetzt nicht maßgeblich von dem, was der Generaldirektor immer in Wahlzeiten auch quasi als Regeln erlassen hat für den Umgang mit Social Media. Es ist, wenn man es so durchlässt, muss man sofort, wie gesagt, die Tastatur nehmen und aus dem Fenster hauen und das Smartphone gleich hinterher, weil dann dürfte man streng genommen überhaupt nichts mehr machen, ja, weil wenn ich zum Beispiel Hausnummer, weil er ein honoriger Kollege ist und auch ein guter Freund, ein Leitartikel von Andi Koller, Salzburger Nachrichten, stellvertretender Chefredakteur und IPO-Chef, also Innenpolitik-Chef, wenn ich von dem einen Leitartikel retweete auf Twitter, wäre das ein grober Verstoß gegen Social-Media-Regeln, die man das Retweeten von wertenden Aussagen verbieten.
Also es ist schon diese recht strenge Variante, wenn ich dich verstehe, die in der New York Times, ja, die von der Idee her, würdest du sagen, ist es so?
Schon, ja. Mhm. Es gibt dann so.
Aber das heißt, es wird dann auch, weil du bist ja auch jemand, der gerne hin und wieder in einer Debatte geht auf Twitter, ob jetzt mit Kollegen oder einem Pressesprecher oder Politikberater, gibt es ja Leute, die das gerne machen. Das heißt, da musst du dann auch was verändern.
Nee, es gibt dann so eine Passage, wo von einer Einzelfallprüfung oder Bewertung die Rede ist. Das sehe ich irgendwie als Hinweis darauf, dass man die Tastatur nicht sofort beim Fenster rausschmeißen muss, sondern dass man noch weiter auf Social Media unterwegs sein kann. Aber natürlich müssen wir uns überlegen, was wir schreiben, ob wir was schreiben. Das ist nicht so, dass ich das bisher nicht gemacht hätte, muss ich jetzt auch dazu sagen.
Aber es wird halt enger, ne? Der Radius wird schon vieles enger, wenn ich dich richtig verstehe.
Natürlich, und du hast natürlich, das ist eine Dienstanweisung, die du befolgen musst, das ist keine Frage. Ich würde mich nur dagegen wehren, sozusagen jetzt wirklich alles fallen zu lassen und sagen, ich bin jetzt dann mal weg und für immer, das wäre ja völlig absurd. Ja? Also diese Medien, diese Plattformen allen anderen zu überlassen und dort nicht mehr vorzukommen, finde ich schlecht. Ich meine, ich werde einfach, um auf deine Frage zurückzukommen, ich werde weiter versuchen, irgendwie dort präsent zu sein. Mir macht das auch Spaß. Ja? Es ist ja auch so eine Form, die mir Spaß macht, die mir liegt, die ich hin und wieder gern mache. Ich werde es vielleicht ein bisschen zurückfahren. Ja? Es ist eh gut, wenn man sozusagen diese Intensität ein bisschen abbaut, weil ich habe ohnehin in letzter Zeit, du hast es angesprochen, diverse Auseinandersetzungen, die man oft gar nicht sucht, ja, wo man auch dann hineingetrieben wird.
Man gerät leicht hinein.
Das ist halt so die Dynamik, das ist halt so auf diesen Plattformen.
Also sobald man sich wo eine begibt, ist es halt oft gar nicht mehr so.
Und du kannst das nicht mehr auflösen, das geht nicht mehr. Ich habe dann wirklich schon so Kollegen, mit denen es auf Twitter rundgegangen ist, wie gesagt, und ich bin fest davon überzeugt, dass nicht ich der Auslöser war, habe ich dann telefoniert, um das irgendwie einzudämmen. Das gebe ich jetzt gern zu hier, weil es ist gar nicht anders möglich. Ja,
weil es kein richtiges Diskursmedium ist.
Ja, ne? Das geht nicht.
Weil es kriegt dann auf einmal eine Richtung
und du beschädigst die ganze Journalistenbranche in dem Fall, ja, wenn es unter Journalisten ist. Mit Politikern macht man sowas eh nicht, aber es eskaliert dann oft so mit den Pressesprechern,
mit dem Umfeld
mit
der Politiker.
Also mit diesem, genau. Ja. Das passiert einfach. Ja. Und da habe ich mir schon wirklich auch gedacht, das muss man sich nicht antun. Ja. Da kann man ruhiger mal wirklich auch was auslassen. Auf der anderen Seite muss man halt irgendwie auch schauen, dass man dann nicht ganz weg ist dort, wenn man das nicht will. Ja.
Ist das, machst du dir aufgrund sozusagen dessen, was du bisher gesehen hast über diese Richtlinien, machst du dir da auch Sorgen um deinen Blog?
Sorgen. Ich mache den Blog sehr gern, als eine irre Arbeit in Wahrheit, und natürlich setzt man sich auch selber unter Druck, dass man immer wieder mal was schreibt, weil wenn man es sich leicht macht, dann schreibt man immer wieder mal nichts und dann schreibt man irgendwann alle zwei Monate was und so. Also es ist sehr viel Aufwand. Ich bemühe mich irgendwie dort analytisch zu sein. Mir ist bewusst, dass das natürlich irgendwie nicht komplett objektiv im Sinne von neutral oder irgendwas sein kann. Natürlich macht man das mit Haltung. Ich habe vorhin gerade in einem anderen Zusammenhang mit dem interimistischen Chefredakteur der Wiener Zeitung, mit Walter Hemmerle, gesprochen. Da ging es auch um das Thema, der sagt auch, Journalismus braucht Haltung, braucht immer Haltung. Die Frage ist halt, wie formulierst du es? Ich versuche es immer sehr pointiert zu formulieren, weil das auch ein Markenzeichen ist. Ich versuche Zusammenhänge aufzuzeigen und ich versuche nicht irgendwie dann am Schluss den Zeigefinger zu erheben oder irgendwelche Forderungen nach Rücktritt, Rückkehr, Auftritt oder irgendwas zu stellen, sondern eben durch das ein bisschen hinter den Vorhang schauen, auch im Blog, die Leute ja, ein bisschen schlauer dann zurückzulassen als vorher. Ja, das ist so mein Anliegen. Wenn irgendwer findet, das geht nicht mehr, dann werden sie mir das sagen. Ich habe jetzt einmal nicht, also von vornherein, so
nicht,
Grund mir jetzt große Sorgen
nicht
zu machen.
Nicht die also Sorge ist, ja, im Prinzip.
Ich mache es gern, und wenn es einfach nicht mehr geht, weil das nicht gewünscht wird, aus irgendwelchen Gründen, muss ich das ohnehin zur Kenntnis nehmen.
Ich empfinde oder sehe ja diese ganze Debatte rund um diese Social-Media-Richtlinien generell, jetzt nicht nur im ORF, sondern man hat das ja eigentlich bei vielen Unternehmen, ne? Diese Frage, wie umgehen, ist das natürlich, also ich habe da eine gewisse Ambivalenz, weil gerade auch beim ORF finde ich so diese Grundregel, die es bisher gab, tue nichts Dummes, so hat es der Dieter Bornemann, der Redakteursprecher vom Berg, eben auch immer wieder erklärt, diese ist halt doch eine, wo man sagen kann, naja, weil, also Sanktionen gab es halt bisher in keiner Form und in Wirklichkeit glaubt ja niemand von sich per se, dass er irgendwas Dummes macht, nicht? Also wenn er was schreibt. Also das sozusagen als Richtlinie des Verhaltens fand ich immer etwas schwammig. Und ich verstehe ja auch einerseits sehr gut, so was du jetzt auch sagst, und das gilt ja für alle, die sich auf Twitter oder Facebook, aber gerade auch Twitter für Journalisten bewegen, dass man das auch, das Medium nutzt, also quasi natürlich für die Arbeit, für die persönliche Markenbildung auch, nicht? Um seine Sendung, seine Produkte zu promoten, das ist ja alles verständlich. Auf der anderen Seite verstehe ich schon auch jetzt, wenn man so will, den Konzern oder die Führungskräfte, weil man halt als Vorgesetzte, auch aus meiner Erfahrung, ist es nicht schlecht, wenn man manchmal auf einen Kollegen vielleicht einwirken kann, sagen wir so, dass er gewisse Postings zur Not halt nicht macht, weil das kann natürlich, du hast das auch schon gesagt, das kann teilweise markenschädlich werden, ohne dass es einem im Moment selber bewusst wird. Und beim ORF kommt halt dazu, dass diese Zweifel an der Objektivität, die ja immer wieder geäußert werden von politischen Parteien, aber auch von anderen Leuten, dass die ja damit weiter genährt werden. Nicht? Also es ist irgendwie so eine Ambivalenz drinnen, dass man einerseits gehört es natürlich dazu, es gehört eigentlich zum Job, heute, und ist wichtig. Und auf der anderen Seite ist es auch verständlich, dass es doch ein Regelwerk gibt aus meiner Perspektive.
Ja, die Frage ist, ist es ein Regelwerk oder ist es ein Verbot, ja? Letztendlich. Mhm. Das läuft dann auf den Maulkorb raus, wenn du das sehr streng auslegst. Und ansonsten ist es ein Regelwerk, das halt dann immer einen gewissen Rahmen bietet, wo du dann Möglichkeiten hast, das zu interpretieren oder nicht. Das ist das Problem dabei, glaube ich. Ja? Also das, und ich kann mir und will mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand beabsichtigt ORF-Journalisten einen Maulkorb umzuhängen für die sozialen Netzwerke. Das wäre irgendwie irre. Ja. Aber ich verstehe natürlich auf der anderen Seite, dass man als Verantwortlicher für einen gewissen Bereich im ORF oder in jedem anderen Unternehmen gerne eine Handhabe hätte, jemanden zu sagen, du, halt dich zurück oder lass das oder mach das in dieser Form nicht mehr. Mhm. Es ist schwierig.
Es kommt dann auf die Ausgestaltung halt auch an, wenn ich dich verstehe. Nicht? Also wie es dann in der Praxis auch gehandhabt wird. Es ist
natürlich
auf die
Handhabung in der Praxis. Mhm. Ja.
Was man schon sagen muss, noch zum Abschluss dieses Themas, wo, und dann möchte ich eben zum Schluss noch zu ein, zwei Fragen kommen, ist, dass natürlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das gerade interessanterweise viele Journalisten und Journalistinnen, und mir fallen ehrlich gesagt die Männer da mehr auf, teilweise mit der Öffentlichkeit auf sozialen Medien sich gar nicht so leicht tun, wie man glauben möchte, wenn man diesen Job hat, sondern einfach auch diese Öffentlichkeit nicht so wahrnehmen und teilweise dann glauben, nur weil ich jetzt vielleicht privat oder so dazu schreibe bei meiner Accountbeschreibung, ist das, was ich hier mache, privat. Und das ist halt nicht zu trennen. Also ich glaube, dieser Umgang mit Öffentlichkeit, dass das ein öffentlicher Raum ist, in dem ich publiziere und was von mir preisgebe, mehr oder weniger, das nicht mehr zu trennen ist mit meiner Arbeit und mit meiner Marke. Und das finde ich immer interessant, dass das offensichtlich viele noch nicht so erkennen für sich, findest du, ne?
Doch, finde ich auch. Ich hoffe, ich kann nicht zu denen dazu, zumindest nicht ausgeprägt. Aber natürlich tendiert oder läuft jeder Gefahr. Und da ging es ja auch in diesen Diskussionen, die wir kurz angesprochen haben, ging es genau darum, dass ich zum Beispiel manchmal das Gefühl habe, dass sich Kollegen wirklich nichts Gutes tun, wenn sie das, und da geht es jetzt nicht nur um ORF-Kollegen, aber auch, und möglicherweise geht es auch um mich selber bei dem einen oder anderen Inhalt, den ich dort platziere, ja, auf Twitter in dem Fall, weil was anderes mache ich nicht, oder auch im Blog, ja, das kann schon sein, dass die eine oder andere Stelle ist, wo ich sage, ja, okay. Nur dort ist wieder was anderes, weil ich glaube, da hast du das ganze Stück, wo du dann irgendwie bewerten kannst, es gibt den Zusammenhang und man kann irgendwie erkennen, dass es so der Versuch einer Gratwanderung ist. Ja, beim Tweet, der ist daneben oder er ist im Rahmen, ja, das ist irgendwie sehr schwierig. Aber diese Gefahr ist extrem groß natürlich und viele vergessen es dann total, ja, manchmal. Also das ist,
ja, ich finde es lustig, weil sie eigentlich, so sollten wir ja wissen, dass man das sozusagen wie Öffentlichkeit funktioniert. Ne? Mhm. Und man muss es sich eben auch selber immer wieder vergegenwärtigen, glaube ich. Ne? Dass das, was man da macht, vielfach hochinteressant sich, wenn man es umgelegt sich vorstellen würde, was manche da so schreiben, sie würden auf die Straße runtergehen, das in der Gegend rumschreien, eher nicht wahrscheinlich. Ne? Und da drinnen passiert es. Also das finde ich, und das ist noch immer so, ne? Obwohl jetzt Twitter durch schon wirklich schon sehr lange angekommen ist. Ne? Aber es löst sich nicht wirklich auf.
Ja, es gibt ja auch das Phänomen, dass dann so Twitter-Auseinandersetzungen zum Thema für Boulevardmedien, ja, zum Beispiel werden.
Die, ja? Geschichten über Twitter.
Geschichten über Twitter.
Ein beliebtes Genre schon.
Ist unglaublich eigentlich. Ne?
Mit irgendwelchen Tweets drinnen. Da muss man sagen, eher fragwürdige Form des Journalismus, aber soll sein, ne? wenn die Leute das lesen wollen. Was ich dich noch zum Abschluss fragen wollte, natürlich ist etwas, also es kam heute eh auch immer wieder in unserem Gespräch vor, aber grundsätzlich natürlich der ORF und die Politik ein großes Thema, die Nähe natürlich des Hauses, des ORF zur Politik ist ja nichts Neues und hat man eben immer schon verschiedenste Entwicklungen erfahren. Du hast dann eben in deiner Rede beim Hochner-Preis, hast du da das auch angesprochen, wie heute die Situation ist, hast das kritisch beleuchtet aus deiner journalistischen Perspektive und du hast dort dann auch quasi den Schluss gezogen oder aus deiner Perspektive gesagt, was helfen könnte, wäre mehr Transparenz, eine bessere Fehlerkultur. So könnte man den ORF stärken aus deiner Perspektive. Wie soll das in der Praxis funktionieren? Ich sage jetzt zum Beispiel, wie du ja weißt, wir machen das so, dass wenn jetzt Expertinnen oder Berater bei uns sind, Politikberater, dass wir dann versuchen, am Anfang auch in der Transparenzpassage darüber zu reden, für wen arbeitet jemand oder hat er gearbeitet, wo ist jemand einzuordnen. Sind das Dinge, die du damit meinst, auch mit quasi mehr Transparenz im ORF, wäre das vorstellbar, das zu verstärken? Oder was ist das, was du damit gemeint hast?
Ja, das ist sicher ein Punkt, wobei ich jetzt sagen muss, das wird schon darüber hinausgehen. Es geht wirklich darum, dass man auch Fehlleistungen transparent macht, dass man sich dazu bekennt, dass man daraus lernt.
Also wie zum Beispiel, darf ich als Beispiel bringen, die Geschichte, die wir hatten im Wahlkampf aus Tirol, wo es diese Geschichte gab über den freiheitlichen Spitzenkandidaten, den Herrn Abwärtsger, wo halt durch einen fehlgeleiteten, wie auch immer, Schnitt in einer Geschichte so der Eindruck entstanden ist, er hätte jemanden, der sich grauslich geäußert hat, antisemitisch, nicht reagiert. Solche Sachen meinst du, genau, dass man da anders umgeht?
Genau, also ich, in dem Fall habe ich immer gesagt, und ich stehe dazu, manipulativer Schnitt, das war einfach, hat das Ganze verzerrt, das war nicht in Ordnung und wurde auch dann auch genauso gehandhabt vom Unternehmen. Genau solche Dinge, aber auch, ich habe in der Rede, glaube ich, noch zwei andere Beispiele genannt. Also man muss einfach dazu stehen, wenn es so Fehler gibt. Und wir sind intern, gibt es eine Arbeitsgruppe.
Die wurde ja, glaube ich, nach der Tiroler Geschichte, oder? Wenn ich recht weiß, eingesetzt, oder?
Genau, im Gefolge. Ja, im Gefolge. Das leitet der Peter Daser, ist unser Redakteursvertreter vom Radio. Der macht das sehr gut und der ist da sehr, sehr engagiert und ich bin da auch jetzt dabei mit anderen, also aus allen Bereichen, Online, Fernsehen, Radio, und wir bemühen uns, etwas auf die Beine zu stellen. Der Fritz Dietelbacher, der frühere ZIP-Chefredakteur, macht das jetzt im Auftrag des Generaldirektors, so ein Fehler. Qualitätsmanagement heißt das, glaube ich, nennt das, hier ein Konzept fürs Unternehmen aufzustellen, und der hat sich oder wird sich auch mit uns kurz schließen. Also ich hoffe, da kommt was Gutes heraus. Ja. Da geht es einfach darum, Fehler schnell zu erkennen, weil manchmal bleibt das ja irgendwie in gewissen Bereichen dann liegen oder stecken und man erfährt gar nicht davon und das erzeugt irgendwo großen Unmut und man hätte schon längst darauf reagieren können und so. Also da fängt es schon einmal an und die Schwierigkeit ist wahrscheinlich, wer sagt, das war ein Fehler, das war eine Fehlleistung, ein großer Fehler oder so eine bedeutende Fehlleistung, dass man irgendwie das kommunizieren muss, dass man das transparent machen muss. Aber das sind Dinge, die man lösen wird und auch lösen muss, weil ich glaube, es ist einfach echt eine ganz zentrale Frage der Glaubwürdigkeit, dass man auch dazu steht. Ja,
dass man zeitgemäß zu sein. Ne?
Natürlich,
weil das ist ja etwas, wo wir wissen, dass viele Printmedien haben ja diese Form von Erratung gibt es ja, ne? Also mehr oder weniger ausgeprägt, aber ich glaube, da müsste es auch noch viel mehr geben in den Printmedien, ehrlich gesagt, an Fehlerkultur und Transparenz.
Also die Frage ist, es ist auch noch nicht geklärt, jetzt, wie wir das machen, wie man es dann transparent macht, aber natürlich gibt es da die Möglichkeit, online entsprechende Seiten anzubieten.
Ja,
wo jeder Zugriff hat, wo jeder das sehen kann und wo man eben das alles auch aufzeigt. So machen es andere, öffentlich-rechtliche zum Beispiel. Also das ist schon sehr wichtig und ich glaube, das ist auch wirklich allen ein Anliegen, dass man in diese Richtung einen entscheidenden Schritt tut. Wenn man sich für das öffentlich einsetzt, macht man sich ja nicht nur Freunde, das ist auch klar. Also wie oft man dann jetzt so ein bisschen fast spöttisch hört, na ihr quasi Unverfehlbaren oder so, ihr großen Fehlerkulturverfechter, was ist jetzt, ne, wenn wieder mal irgendwo irgendwas war. Ich finde, das sollte irgendwann einmal umschlagen und es sollte jeder irgendwie sehen, dass das wichtig ist, dass man sich dazu bekennt, ja, und dass man einfach, dass jeder selber zu seinen Fehlern steht, dann kann man es auch ich glaube, anders kann man es eh nicht in den Griff kriegen. Ja.
Und wann rechnest du damit, dass man da was sehen kann? Also, dass eure Zuseher, Hörer, Hörerinnen sozusagen da sehen, wie der ORF unglaublich Fehlerkultur betreibt?
Ich hoffe, dass da im Herbst dann schon was sichtbar wird. Ich kann es jetzt wirklich nicht sagen.
Also, jetzt wird es mal ausgearbeitet und dann muss man schauen, wie man es implementiert.
Weil es natürlich auch Chefsache ist, sozusagen da ein grünes Licht dafür zu geben und so. Aber hoffentlich geht sich da heuer noch was aus.
Okay. Na gut, dann blicken wir auf den Herbst schon, sozusagen, mit einer neuen Form von Fehlerkultur und einem anderen Umgang, so wie du ihn nennst, auch im ORF. Ich sage vielen Dank, dass du da warst, lieber Stefan.
Hat mich sehr gefreut.
War ein angenehmes Gespräch und war, würde ich sagen, entspannt und so ganz anders als andere Kollegen auf Twitter diskutieren, kann man halt in einem Gespräch doch noch wirklich einen Diskurs führen, hoffe ich.
Vielleicht mit ein bisschen Erkenntnisgewinn auch, keine Ahnung.
Ja, wir werden dann fragen, oder was die Leute sagen, je nachdem. Manche werden so sagen, manche werden so sagen. Danke, Stefan.
Gerne.
Das war's wieder für heute und ihr könnt an dieser Aufnahme sehen, wie aktuell ganz offen gesagt auch sein kann. Während der Aufnahme erzählt Stefan Kappacher ja darüber, dass er heute schon ein Mail zu den neuen Social-Media-Regeln bekommen hat. Laut Standard haben ein Teil der Radiomitarbeiter dieses Schreiben eben schon irrtümlich vorab bekommen. Über den Text sind jetzt noch Gespräche mit dem ORF-Betriebsrat und den Redakteurssprechern vorgesehen. Ich hoffe jedenfalls, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich über euer Feedback und wenn ihr uns auf iTunes mit 5 Sternen bewertet. Bis zum nächsten Mal. Missing Link.